Das gehört hier nicht hin. Das gehört hier gar nicht hin, das Mikro. Das muss man ja schicken. Ja. Ich rede jetzt mit tiefer Stimme hier. Yeah. Alles neu. Ja, so ist das viel besser. Ja. Oh. Ja, nein. Was ist das? Ich kenne das gar nicht. Ich finde das deswegen gut, aber es ist vielleicht ein bisschen leise hier. Vielleicht kann man es ein bisschen lauter machen, und dann kann ich die ganze Zeit so predigen. Oh. Das ist das Konzept von der... keine Ahnung, welche das ist. Kommt mir gänzlich unbekannt vor. Nee, hat irgendwas... Ja, das ist gut, dann kann ich auch nicht das Konzept verlieren. Oh, hier ist mal ein Gemeindemitgliedschaftsantrag. 2003. Well. Ja, es ist eigentlich auch der einzige Grund, warum wir so eine kleine Gemeinde haben. Jedenfalls auf dem Papier ist, dass die ganzen Mitgliedsanträge alle in meiner Bibel sind. Und ich vergesse, die Wolfgang zu geben. Was ist das? Ja, ich bin auch so weit. Also fast, ich suche noch mein Konzept. Ich habe nämlich heute extra ein Konzept geschrieben. Und ich dachte, das wäre mal ganz cool. Und jetzt habe ich es vergessen. Mist. Egal. Okay, dann muss ich es halt ohne machen. Ich habe mir zum Glück auch noch Zettel in die Bibel gesteckt. Meine Güte. Ja, also falls ihr gleich mitlesen möchtet, gebe ich euch jetzt schon mal die Bibelstellen, dann könnt ihr alle eure Bibeln aufschlagen. Nein, es ist nicht, auf keinen Fall. Deswegen haben wir jetzt extra das Schwarzlicht, weil das Schwarzlicht auf dem weißen Papier mit dem schwarzen Schrift, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus und man kann da sehr, 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 sehr gut lesen. Und ich sehe da tatsächlich eine Bibel im Publikum. Ich sehe zwei Bibeln im Publikum. Das heißt, wir haben uns schon um 100% gesteigert in den... Drei! Vier! Unglaublich! Also wir haben uns verfünffacht in den letzten Jahren. Sechs! Ach nee, das war die gleiche. Nee, das gilt nicht. Also jetzt nicht hier die Bibel rumgehen lassen und immer wieder hochhalten, damit ich nachher das Gefühl habe, dass dann doch alle irgendwie voll fromm sind hier. Und das stimmt dann gar nicht. Nee, wir haben gestern so ein Interview gegeben, da mit dem JFI-Eckkreis bei so einer frommen christlichen Zeitschrift. Und die haben dann auch gefragt, wie würden denn die Bibeln der typischen Jesus-Freaks aussehen? Und wir haben gesagt, natürlich zerfleddert und angekreuzt und alles Mögliche. Dabei wäre es vielleicht ehrlicher zu sagen, vergessen. Sehen eigentlich ganz gut aus, weil die Leute immer gerne Bibel lesen würden, aber dann fällt ihnen nicht mehr ein, wo sie das Ding deponiert haben. Und deswegen ist das gar nicht so. Na egal, ich möchte heute nicht mehr über Vertrauen predigen, wie die letzten drei Wochen, weil es damit jetzt genug ist. Also ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt genug über Vertrauen gesagt habe und ich vertraue da einfach mal dem Wort des Herrn, dass es wirklich das Wort des Herrn war und ich ja jetzt aufhören kann, darüber zu predigen. Ja, stattdessen habe ich da gestern etwas erlebt. Bei dem besagten Interview war auch so ein Mensch dabei, eigentlich kein schlechter Typ, aber der stellte irgendwann eine ganz schön provozierende Frage. Und zwar sagte er, so ja, ein christlicher Leiter, ein großer christlicher Leiter mit europäischem, nein sogar weltweitem Einfluss, der richtig Überblick hat über die christliche Szene, hat einmal gesagt, Jesus-Freaks sind stark in Evangelisation und schwach in Heiligung. Was sagt ihr eigentlich dazu? Ja, haben wir auch gesagt, so, ey, stimmt doch alles überhaupt nicht, auf die Schnauze hauen, den Kerl, wer ist denn das, gib mal den Namen raus, ihr Wichser, ihr Saupillemanage, das gibt's ja wohl gar nicht. Naja, und dann haben wir da so ein bisschen drüber diskutiert und es ging mir nicht mehr ganz aus dem Kopf, das Zitat. Also ich glaube auch, dass das totaler Quatsch ist. Ich denke, dass wir genauso wie wahrscheinlich jeder Christ auch bei uns echt ein Wunsch da ist, heiliger zu sein, jesusmäßiger zu sein, dass wir nicht irgendwie so leben wollen, wie wir manchmal leben, aber dass es halt auch nicht immer ganz leicht ist, Sünden hinter sich zu lassen und dass es halt ein Prozess ist, immer jesusmäßiger zu werden. Und ich möchte heute gerne einfach mal ein bisschen was darüber predigen, nämlich über die bekannte Stelle im Galaterbrief, Galater 5. Und ich lese das vor ab Vers 19 und dann bis 26. Und dann soll es heute darum gehen, wie man im Geist wandelt und wie man im Fleisch wandelt. So diese ganzen frommen Ausdrücke, die man vielleicht gar nicht so richtig versteht, wenn man es das erste Mal liest, möchte ich gerne mal ein bisschen erklären. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und so weiter. Wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also keine besonders einfache Stelle, und ich hoffe, ihr seid nicht alle jetzt gerade total zusammengezuckt, als Paulus hier seine ganze Liste von Sachen hat, die Gott scheiße findet. Es gibt noch ein paar andere Bibelstellen so in dieser Art, also ein paar Stellen, wo aufgelistet wird, was alles Sünde ist, und das einfach, um sich das vorstellen zu können, um so ein Bild davon zu haben, was eigentlich so Dinge sind, wo Gott gegen ist. Aber das soll natürlich nicht so im Mittelpunkt der Predigt stehen, und das steht auch überhaupt nicht im Mittelpunkt des Galaterbriefes und auch gar nicht im Mittelpunkt dessen, was Paulus sonst so predigt, sondern eigentlich geht es im ganzen Neuen Testament und in der ganzen Bibel, geht es weniger darum, was man lassen soll, sondern vielmehr darum, was man machen soll und wie wichtig es ist, mit Jesus zusammen zu sein, wie wichtig es ist, sich immer wieder dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist auszusetzen und dass davon dann letzten Endes die Änderung kommt. Und so möchte ich einfach hinten anfangen, weil das so aussieht, als ob man das von hinten her etwas besser erklären könnte, nämlich mit dem letzten Vers. Wenn wir im Geist leben, so sagt Paulus, dann lasst uns doch auch im Geist wandeln. Und es ist offenbar ein Unterschied dazwischen, Christ zu sein und als Christ zu leben. Und es ist irgendwie eine Sache, dass man sich mal bekehrt hat und dass man jetzt das ewige Leben hat und dass man geistlich lebt und dass man am Ende des Lebens in den Himmel kommt und sich so zu verhalten, als ob das so wäre. Paulus sagt irgendwie das ganz klar, irgendwie, dass man im Geist leben kann, dass man lebendig sein kann und dass man trotzdem nicht geistlich wandeln kann, also sein Leben nicht geistlich führt. Und dass es also möglich ist, eigentlich mit Jesus zu leben und der Heilige Geist ist bei uns und wir sind wiedergeboren und alles. Und trotzdem kriegen wir vielleicht gar nicht so richtig viele unter die Füße von dem, was wir früher gemacht haben. Trotzdem sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht so sehr viel Charakterveränderung, aber trotzdem sind wir Christen. Und Paulus tritt ja dafür ein und sagt und macht den Leuten Mut und sagt ihnen, hey, wenn ihr schon wiedergeboren seid, wenn ihr schon im Geist lebt, dann versucht doch auch, gebt doch euer Bestes, dass ihr auch im Geist wandelt und dass ihr euch verändert und dass ihr immer weniger von dem macht, was Gott scheiße findet und immer mehr diesen Jesus-Charakter entwickelt, immer Jesus-mäßiger draufkommt und diese ganzen Sachen hinter euch lasst. Aber es kann eben sein, dass man eigentlich schon Christ ist, aber eigentlich trotzdem nicht besonders christlich wandelt. Und vielleicht ist das das Gleiche, um sich das mal so vorzustellen, dass man ein Auto haben kann, dann ist man Autobesitzer, aber man fährt gar nicht damit. Das steht die ganze Zeit in der Garage, aber man hat vielleicht Angst zu fahren oder hat keinen Führerschein oder keine Ahnung was. Und man ist zwar ein Autobesitzer, aber kein Autofahrer. Und da vielleicht ein ganz prominentes Beispiel zu, unser jetziger Papst gerade, Benedikt der 16., der hatte ja auch ein Auto, ein Golf, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ist neulich mal für 188.000 Euro bei eBay verkauft worden. Und der Hammer ist, der Typ hat gar keinen Führerschein. Also der hatte zwar ein Auto und wahrscheinlich ist dann irgendwie sein Hiwi damit rumgefahren und ist dann immer, keine Ahnung, Brötchen holen gefahren. Ich weiß nicht, was man im Vatikan so isst in der Mittagspause. Aber er selber hat nie da drin gesessen. Auf jeden Fall hat er niemals links gesessen. Und obwohl er ein Auto hatte, war er nicht der typische Autofahrer. Also er war keiner, der jetzt da die 500 Meter zum Zigarettenautomaten mit seinem Golf zurückgelegt hat. Er kannte nicht irgendwie das geile Gefühl, einer roten Ampel zu stehen, Fenster runter zu haben, Ellenbogen aus dem Fenster zu hängen und dann erst so ein Peugeot 306 mit quietschenden Reifen zu versägen. Hey, und all das, was irgendwie das Leben als Autofahrer ausmacht. All das, was so richtig Spaß macht, auf dem Freakstock in diesem Golf zu hängen und zu schlafen und danach Rückenschmerzen zu haben, nicht mehr einsteigen zu können, weil man irgendwie bis oben hin voll ist mit leeren McDonald's-Verpackungen. Und ach, ich weiß nicht, halt die ganzen schönen Seiten des Autofahrens hat er nie kennengelernt, obwohl er ein Auto hatte. Und eigentlich denkt man sich, Mensch, wie ärgerlich, was hätte der Mann für einen Spaß haben können? Und stattdessen sitzt er die ganze Zeit in seinen vatikanischen Geheimarchiven und schreibt irgendwelche Schriften auf Lateinisch, die kaum einer lesen kann, obwohl er doch irgendwie die ganze Zeit mit seinem Golf hätte in Rom rumheizen können und es ihm hätte richtig gut gehen können. Und das ist eigentlich genau das Bild, was Paulus hier vom Christsein hat. Oder was er uns hier malt. Nämlich, du kannst Christ sein, du kannst irgendwie das geilste Auto im Kleiderschrank, in der Garage haben. Ja, bei meinem Einkommen hat man dann eher Autos, die im Kleiderschrank passen, so Matchbox-Dinger. Und trotzdem nichts damit anfangen. Und du kannst mit Jesus unterwegs sein und trotzdem machst du eigentlich die ganze Zeit Sachen, die schlecht sind, die schlecht für dich selber sind, die schlecht für andere Leute sind. Und du kommst gar nicht irgendwie in das hinein, was da die Frucht des Geistes genannt wird. Und du hast gar kein Leben, das ausgezeichnet ist von Freude und Friede und Langmut und Liebe und diesen ganzen Dingen. Sondern du machst eigentlich immer noch irgendwie genau das Gleiche wie früher. Saufen, kiffen, dich prügeln und keine Ahnung, was man halt so macht als Ungläubiger. Und kommst gar nicht irgendwie dahin, das zu genießen, was eigentlich Christsein wirklich ist. Und kommst gar nicht dahin zu merken, wie geil eigentlich Christsein ist. Und Paulus sagt, hey, eigentlich sollte das nicht so sein. Und ein Vers weiter, oder vielmehr ein Vers zurück, schreibt er das ja auch, hey, die dem Christus angehören, die haben doch eigentlich ihre ganzen fiesen Leidenschaften und Lüste und diese ganzen Dinge, die sie von Gott wegbringen, die sollten sie doch eigentlich gekreuzigt haben, die sollten doch eigentlich irgendwie längst tot sein, so dass wir die Freiheit haben, so zu leben, wie Jesus sich das vorstellt. Und offenbar ist das so, dass wir als Christen immer noch die Wahl haben. Wir können uns immer noch entscheiden, ob wir auf dieser alten Schiene weitergehen und weiterhin so leben, wie wir es immer gemacht haben, oder ob wir sagen, so, nee, mir reicht das nicht, wiedergeboren zu sein. Mir reicht das nicht, irgendwie zu wissen, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Mir reicht das nicht, dass ich weiß, dass ich in die Ewigkeit mit Jesus leben werde. Sondern ich will echt die ganze Packung. Ich will irgendwie den Weg des Geistes gehen. Ich möchte das machen, was Jesus von mir will. Und dieses im Geist leben heißt eigentlich in dem Zusammenhang auch gar nichts anderes, als dass wir so tun, wie Jesus uns das in der Bibel sagt, dass wir so leben, wie er uns das durch seinen Geist immer wieder zeigt und dass wir einfach Jesus-mäßig unterwegs sind und sagen so, nee, das Alte ist wirklich vorbei. Die Zeit, wo ich alles das gemacht habe, worauf ich Bock habe und die Zeit, wo ich gesündigt habe und wo ich weit weg war und von Gott entfernt war, die ist wirklich vorbei und ich will jetzt wirklich alles dran geben. Ich möchte irgendwie dahin kommen, dass ich immer mehr diesen Charakter Gottes habe und ich will immer mehr irgendwie diesen Spaß des Christseins erleben und das mitkriegen, was Christsein eigentlich wirklich ist. Und Paulus hat es mal an anderer Stelle etwas erklärt, wie das geht, nämlich im Römerbrief, und das möchte ich euch eben vorlesen, Römer 6, Verse 12 bis 13. So soll nun die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht mehr gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Das heißt also, der Schlüssel zu dem Ganzen ist, dass wir uns nicht mehr da reingeben, diese alten Sachen zu tun, die hier als Werke des Fleisches bezeichnet sind, sondern dass wir uns ganz Jesus aussetzen. Dass wir immer wieder irgendwie mit ihm zusammen sind, dass wir Leute sind, die im Wort Gottes lesen, die Bibel studieren und auswendig lernen und die beten und die in Gottesdienste gehen und die einfach so intensiv mit Jesus leben, dass diese ganzen anderen Dinge uninteressant werden. Und das ist etwas, was ja viele von uns erlebt haben, was ich selber auch erlebt habe, dass Sünde zwar unheimlich viel Spaß machen kann, aber wenn erstmal der Heilige Geist in unserem Herzen ist, dann ist das alles nichts mehr. dann macht es auf einmal gar keinen Spaß mehr, irgendwie auf Partys zu gehen, obwohl das ist keine Katastrophe, jetzt sind bloß Beispiele, ich habe nichts gegen Partys oder so, nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Oder dann macht es auf einmal irgendwie gar keinen Spaß mehr, irgendwelche Sachen zu tun, die Gott nicht gut findet, sondern auf einmal ist so ein richtiger Wunsch da, so ein Verlangen danach da, so zu leben, wie Jesus sich das vorstellt. Und auf einmal merkt man, hey, es gibt nichts Geileres, als immer ähnlicher zu werden, wie Jesus ist, als immer weiter auf diesem Weg Gottes zu gehen, weil es einfach Spaß macht. Und etwas, was sich entwickeln wird, je mehr wir uns Jesus aussetzen, das ist diese Frucht des Geistes. Und ich möchte zwei Sachen irgendwie gerne dazu sagen, nämlich das eine, es ist wirklich die Frucht des Geistes. Und ich glaube, das ist so die Bibelstelle, die am allerhäufigsten falsch zitiert wird. Ganz viele Leute sagen, ja, das sind die Früchte des Geistes. Da sind ja, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Sachen aufgezählt. Eben durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Sachen aufgezählt, das sind die Früchte des Geistes. Aber das stimmt nicht, sondern Paulus sagt das ganz klar. Es ist die Frucht des Geistes. Und dahinter steht, dass Jesus unseren ganzen Charakter entwickelt. Und dass wir auf der ganzen Linie weiterkommen und dass es nicht so ist, dass jetzt eine Sache total hoch entwickelt wird und wir zum Beispiel dann auf einmal irgendwie voll den Frieden kriegen, aber auf der anderen Seite gar keine Liebe haben. Oder dass wir unheimlich viel Freude haben, aber auf der anderen Seite ist da keine Selbstbeherrschung, sondern Gott arbeitet unserem ganzen Charakter und verändert uns ganz. Und das habe ich früher irgendwie nie so richtig verstanden. Ich dachte immer, das wäre vielleicht sowas, was Gott ja phasenweise macht oder dass es so ein paar Sachen gibt, die sind für die einen gut und für die anderen sind die gar nicht gut. Und ich kam ja irgendwie so eher aus dem Kiff-Bereich und dachte dann so, ja, Gott will wahrscheinlich irgendwie, dass ich so den totalen Frieden habe und dass ich dann irgendwie wie so ein New Age-Schlavo am Start bin und da, keine Ahnung, mit Birkenstock und Batik-Hemden die ganze Zeit irgendwelche Bäume umarme und ganz friedlich bin oder so. Und irgendwann ist mir klar geworden, so, nee, das reicht Gott nicht. Gott will nicht, dass wir nur Frieden haben, sondern Gott will auch, dass wir uns freuen. Und dann dachte ich, okay, irgendwie, wenn Gott jetzt meine Freude entwickeln will, dann ist ja Friede vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und Gott will einfach nur, dass ich richtig Spaß in Backen habe und dass ich die meisten Witze erzählen kann, obwohl ich mir nie Witze merken konnte, und einfach irgendwie Spaß im Leben habe. Und Gott hat den Spaß im Leben entwickelt, aber der Friede ist da geblieben. Und irgendwann merkte ich so, nee, eigentlich möchte Gott uns komplett entwickeln. Gott möchte irgendwie, dass wir liebevolle, freundliche, friedliche Gesundheit, fröhliche, liebevolle, treue, gütige, langmütige, selbstbeherrschte Leute sind. Und wenn man da mal so in die Evangelien guckt, dann ist das eigentlich irgendwie genau das, was Jesus gewesen ist. Jesus war auf der einen Seite unheimlich langmütig, nur mit seinen Jüngern, egal was die falsch gemacht haben, irgendwie, er war immer irgendwie bei ihnen, er war immer für sie da, er hatte immer Güte, er hatte immer Liebe für die Leute um ihn herum, er war jemand, der scheinbar sehr viel Spaß gehabt hat, so in manchen Stellen im Evangelium blitzt das so durch, ich eigentlich denke, dass Jesus auch jemand war, der sehr gut lachen konnte und der einfach irgendwie eine Lebensqualität hatte. Und eigentlich kann man wohl sagen, dass Jesus alle diese Sachen hatte. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Es geht gar nicht darum, dass wir uns jetzt bemühen, die ganzen Sachen zu lassen, die scheiße sind, sondern es geht darum, dass wir uns Gott aussetzen und je mehr wir uns Gott aussetzen, umso mehr wird Gott uns verändern, umso mehr wird unseren Charakter verändern und umso mehr und stärker wird diese Frucht des Geistes da sein. Und ich glaube, dass das wirklich etwas Übernatürliches ist. Also natürlich, ich weiß auch, dass es Leute gibt, die liebevoll sind, ohne mit Jesus unterwegs zu sein. Ich weiß, dass es großzügige Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Ich habe ein paar freundliche Leute kennengelernt, die Jesus nicht kannten. Beispielsweise im Urlaub, wenn du irgendwo im Hotel bist, irgendwie dann ist das, da sind alle Leute irgendwie stinkfreundlich und wahrscheinlich ist keiner von denen irgendwie ein Christ. Also es ist natürlich möglich, irgendwie diese Charaktermerkmale zu haben, ohne dass sie vom Geist entwickelt werden. Aber ich denke, es ist nochmal eine ganz andere Qualität, wenn der Heilige Geist dabei ist und unseren Charakter ändert. Und wenn es dann eben nicht nur etwas Aufgesetztes ist und wenn es dann nicht nur ist, dass wir auf einem Gebiet vielleicht ziemlich gut sind und auf den ganzen anderen Gebieten gar nichts haben, sondern dass wirklich der ganze Charakter entwickelt wird, dann ist das etwas total Übernatürliches. Und ich glaube, dass man daran dann auch Christen wirklich erkennen kann. Wenn du Leute hast, die das leben, die diese zwei Verse leben, da im Galaterbrief 6,22, dann kann man auf jeden Fall in diesen Leuten Christus erkennen. Und es ist die Frucht des Geistes. Das heißt, es ist etwas, was der Geist macht. Es ist etwas, was der Heilige Geist macht. Es ist etwas, was aus unserem neugeborenen Geist kommt. Und es ist nicht irgendwie etwas, was wir selber machen. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Missverständnis ist, wenn wir das viele Menschen sagen, ja, wenn Gott doch irgendwie gegen diese ganzen fleischlichen Dinge ist, dann werde ich mir die jetzt mit aller Gewalt abgewöhnen. Und dann gibt's Leute, die haben sich sehr auf die Selbstbeherrschung gestürzt. Und in anderen Bibelübersetzungen heißt das Selbstzucht, in anderen heißt das Enthaltsamkeit. Und alles steckt so in dem griechischen Wort Enkrateia, was da im Grundtext steckt, drin. Und viele Leute haben dann gesagt, okay, irgendwie Selbstbeherrschung ist, dass ich mich wirklich selbst beherrschen kann, irgendwie, dass ich nicht irgendwie mehr essen muss, als ich essen will, dass ich nicht irgendwie fiese Gedanken haben muss, dass ich nicht irgendwie Pornos gucke, wenn ich mir Pornos angucken will und so weiter. Und man hat Techniken entwickelt, so das ganze Mittelalter eigentlich hindurch, wie man sich selber dazu zwingen kann, enthaltsam zu leben. Und dann gab es da irgendwie das ganze Selbstkasteien und Keuschheitsgürtel, so Killernieten mit Nieten innen und diese ganzen fiesen Angelegenheiten, mit dem man irgendwie versucht hat, heilig zu leben. Und das eigentlich, was der ganze Galaterbrief sagt und das ganze Neue Testament sagt, ist, ihr habt es nicht verstanden. Das ist überhaupt nicht der Punkt daran, sondern der Punkt an dieser Frucht des Geistes ist, dass es von innen kommt. Dass es etwas ist, was Gott in uns entwickelt und dass es nichts damit zu tun hat, dass wir uns mit irgendwelchen schmerzhaften Programmen irgendetwas abgewöhnen, sondern dass es so ist, irgendwie, dass diese Frucht des Geistes in uns immer größer wird, je mehr wir bei Jesus sind, je mehr wir irgendwie seinen Willen tun, je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr wir diese Sachen umsetzen, umso mehr wird es einfach sein, dass das in uns wächst. Und wenn wir über Heiligkeit reden, dann ist das für mich echt ein super wichtiges Thema. Ich glaube, dass es eine der fundamentalen Sachen eigentlich im Christsein überhaupt ist. Es gibt unheimlich viele Bibelstellen, wovon die Rede ist, dass Gott uns berufen hat und dass wir jetzt unserer Berufung würdig leben sollen oder dass wir Christus anziehen sollen und dass wir ihn ausstrahlen sollen. Und es gibt sehr viele Bibelstellen, die einfach etwas damit zu tun haben, dass man an unseren Taten erkennen kann, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Aber der absolute Schlüssel dazu ist einfach nicht, sich etwas abzugewöhnen, denn das ist wieder etwas, was wir selber machen, was aus uns selbst herauskommt, sondern der Schlüssel dazu ist, dass wir auch darin das Vertrauen Gott gegenüber haben, dass er es in uns entwickeln kann. Und das heißt natürlich manchmal auch, dass es Disziplin erfordert, dass wir nicht irgendwie immer all das machen, worauf wir gerade Bock haben, und dass wir, weiß nicht, wenn wir jetzt ein paar Jahre nicht mehr rauchen, ich auch jetzt seit 7 Jahren, glaube ich, nicht mehr, und trotzdem nach einem guten Essen habe ich immer noch Bock, irgendwie eine Zigarette zu rauchen. Und das mache ich dann einfach nicht. Das ist nicht das totale Opfer, ich muss mich nicht völlig zusammenreißen, aber selbst wenn ich mich zusammenreißen müsste, würde ich das auf jeden Fall tun, weil ich nicht wieder auf diese Schiene kommen will. Also es hat sicherlich auch manchmal etwas damit zu tun, dass man sich etwas versagt, das ist dann irgendwie auch so diese Selbstbeherrschung. Aber das Hauptgewicht da drin ist eigentlich das, was Jesus macht. Wir können nicht selber aus uns selbst heraus heilig leben. Wir können nicht selbst aus uns selbst heraus Liebe produzieren. Wir können nicht Freundlichkeit, wir können nicht Freude produzieren, sondern es ist einfach ein Werk unseres Gottes, das da anfängt, wo wir sagen, ich will mit Jesus leben, und was da weitergeht, wo wir sagen, ich will Zeit mit meinem Gott verbringen, ich will Bibel lesen, ich will die Sachen umsetzen, die ich da lese, ich will Lobpreis machen, ich will irgendwie die Sachen glauben, die das Wort Gottes sagt, und ich will in diesem Geist leben. Ich will wirklich im Geist wandeln. Amen. Ich würde gerne noch beten. Ups. Jesus, ich danke dir für dein gutes Angebot. Jesus, ich danke dir, dass wir im Geist leben können und dass es aber auch geht, im Geist zu wandeln. Und Jesus, ich bitte dich für jeden, der hier ist und das vielleicht sogar mit dem im Geist leben noch gar nicht kapiert hat und auf der Suche nach dir ist, aber noch nie irgendwie den Schritt auf dich zugegangen ist. Jesus, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit solchen Leuten redest. Leuten, die vielleicht die Kassette hören. Ja, ich bitte dich, dass du bei uns, die wir schon mit dir leben, die wir das ewige Leben haben, ja, dass du uns gibst, dass wir immer mehr im Geist wandeln können. Jesus, ich will diesen Appell von Paulus echt ernst nehmen und ich glaube, dass wir das alle wollen und ich bitte dich, dass wir das alle wollen und ich bitte dich, dass wir uns aufmachen. Gott, ich bitte dich, dass wir immer Jesusmäßiger leben. Und ich bete, dass die Frucht des Geistes echt in unserem Leben immer größer wird, Herr. Gott, ich bitte dich, dass das auch auf unsere ganze Gemeinde abfärbt. Gott, ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde werden, die super liebevoll ist. Herr, ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde werden, die noch mehr Humor hat, als sie jetzt schon hat. Jesus, ich danke dir für jeden, der hier herzlich lachen kann, und ich danke dir für jede Predigt, wo wir nachher die Kase schneiden mussten, weil 3 Minuten Gelächter am Stück drauf waren. Jesus, danke mir, dass sowas da ist. Aber ich bitte dich, dass es auch noch mehr zunimmt, dass wir im Alltag immer mehr irgendwie von deiner Freude haben. Jesus, ich bitte dich, dass wir immer mehr Frieden haben in unserem Leben. Und ich bitte dich für Treue, und ich bitte dich für Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Und Jesus, ich glaube, dass das gerade das ein Punkt auch bei vielen von uns ist. Und du siehst, dass viele von uns ein sehr undiszipliniertes Leben führen und dass es uns eigentlich viel, viel besser gehen könnte, wenn wir ein paar Sachen lassen würden, auf die wir immer Bock haben. Und Jesus, ich bitte dich mir für die Leute, die damit Probleme haben. Jesus, ich bitte dich für die, die nie an was zu essen vorbeigehen können. Gott, ich bitte dich mir, dass sie da entspannter werden. Jesus, ich bitte dich für die Leute, die einfach nicht aufhören können zu rauchen und das gerne wollen würden. Ich bitte dich, dass du ihnen Selbstbeherrschung gibst. Und Jesus, in jedem anderen Bereich auch. Herr, und ich bitte dich, dass du uns eine Liebe zu dir gibst, dass du uns eine Leidenschaft gibst für dich, dass du uns immer näher an dein Herz ziehst und dass du uns richtig Bock gibst, mit dir zusammen zu sein und mit dir zu leben und mit dir Zeit zu verbringen. Jesus, ich bitte dich für alle, die ihre Bibeln verloren haben, dass sie sie wiederfinden. Amen. Weiß nicht der Heilige Geist alles, also auch wo die Dinger sind? Okay, wir haben ein Ministry-Team.